Oft denken wir ja bei antiken Texten, besonders bei religiösen Schriften, an so total trockene Theologie, also an abstrakte Konzepte, die irgendwie hoch oben in den Wolken schweben und ja, wenig mit unserem modernen Alltag zu tun haben.
Genau, das ist so das absolute Klischee.
Richtig, aber was, wenn ich dir sage, dass wir heute einen Text vor uns haben, der im Grunde ein knallharter Überlebensratgeber ist? Wir schauen uns in unserer heutigen tiefgehenden Erkundungsreise durch diese faszinierenden Aufzeichnungen nämlich eine Vorlesung von Dr. David A. De Silva an.
Oh ja, das ist ein richtig spannendes Stück Arbeit.
Absolut. Es geht um das 13. Kapitel des Hebräerbriefs, also genauer gesagt die Verse 1 bis 25. Und oft wird genau dieses Kapitel von Gelehrten als eine Art zufälliges PS abgetan. So ein, naja, irrelevanter Anhang am Ende eines langen Briefes, wo der Autor noch schnell ein paar Grüßgott-Floskeln unterbringt.
So nach dem Motto, das Pergament ist gleich voll, ich muss noch schnell Tschüss sagen.
Exakt. Bevor das Blatt zu Ende ist. Aber unsere Mission heute ist eine völlig andere. Wir wollen dir zeigen, dass genau hier, in diesen scheinbar angehängten Versen, ein meisterhafter Bauplan für, man könnte fast sagen, Social Engineering liegt. Es ist buchstäblich eine Überlebensstrategie für eine marginalisierte Gruppe in einer extrem feindseligen Gesellschaft.
Was hier als Ausgangspunkt unglaublich faszinierend ist, ist ein ganz bestimmtes Wort. Ein Wort, das dieses gesamte Kapitel wie eine unsichtbare Klammer zusammenhält.
Welches Wort meinst du da genau?
Das griechische Wort lautet Eucharistos. Das übersetzt man am besten mit wohlgefällig.
Ah, okay. Wohlgefällig klingt jetzt im ersten Moment doch wieder sehr nach Kirche, oder?
Ja, das stimmt. Aber Dr. De Silva macht in seiner Analyse sehr deutlich, dass es dem Autor hier eben nicht um irgendeine philosophische Theorie geht. Es ist keine Debatte im sicheren Lehnstuhl. Es geht um die ganz radikale praktische Frage. Wie überlebst du als kleine, gehasste Minderheit die totale gesellschaftliche Isolation? Und wie schaffst du es dabei, gleichzeitig ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Das ist kein theokratisches Gedankenexperiment. Wir sprechen hier wirklich vom nackten Überleben in einer Welt, die dich am liebsten restlos auslöschen würde.
Wahnsinn. Um in so einer derart feindlichen Welt zu überleben, musste diese frühe Gemeinde offensichtlich ihre sozialen Bindungen völlig neu definieren.
Ganz genau. Das war existenziell.
Und Dr. De Silva geht da extrem detailliert auf die Sprache ein, die der Autor wählt. Mir ist beim Lesen der Quellen nämlich aufgefallen, dass sich der Text wahnsinnig stark auf griechische Wörter fokussiert, die alle diese Vorsilbe Phil haben.
Richtig, ja.
Das steht ja für Liebe oder Zuneigung. Aber also anstatt das jetzt wie ein Wörterbuch abzuarbeiten, was genau bezweckt der Autor mit diesen ganzen Füllwörtern, wenn es ihm in erster Linie um das Überleben der Gruppe geht?
Er baut damit im Grunde das linguistische und soziale Fundament einer komplett neuen Realität. Lass uns diese Begriffe mal kurz aufdröseln, weil die wirklich der Schlüssel zum Verständnis sind. Zuerst haben wir Philadelphia.
Also die Bruderliebe, richtig?
Genau. Dann Philoxenia, die Gastfreundschaft. Und schließlich Aphilagoros, also die Freiheit von der Liebe zum Geld.
Okay, Bruderliebe, Gastfreundschaft, keine Geldliebe. Klingt erstmal die Standardtugenden.
Ja. Heute vielleicht. Aber um zu verstehen, wie unfassbar revolutionär das damals war, müssen wir uns die griechisch-römische Welt ansehen. Wenn du bei den großen Denkern der Antike, wie Aristoteles oder Plutarch nachliest, dann stellst du fest, dass der Geschwisterethos extrem wichtig war. Kooperation, Solidarität, das Teilen von Besitztümern in Krisenzeiten, das waren absolut zentrale Werte.
Aber der Haken an der Sache war, diese Werte waren streng und exklusiv für die biologische Verwandtschaft reserviert.
Ah, verstehe. Also Familie zuerst und für den Rest gab es nichts.
Exakt. Wenn du nicht zur Blutsfamilie gehörtest, gab es dieses Sicherheitsnetz für dich schlichtweg nicht. Und was die frühen Christen nun taten, das glich einem sozialen Erdbeben. Sie übertrugen diese tiefe familiäre Verpflichtung einfach auf eine geistliche Verwandtschaft. Das mussten sie wahrscheinlich auch, oder? Ich meine, wer sich damals dieser neuen Bewegung anschloss, verlor doch im Grunde von einem Tag auf den anderen sein gesamtes bisheriges Leben.
Ja, oft buchstäblich alles.
Die biologische Familie hat sich abgewandt, die Geschäftspartner wollten nichts mehr mit einem zu tun haben. Diese Philadelphia, also diese intensive Hingabe an Menschen, mit denen man eben nicht blutsverwandt war, musste diese verlorenen Netzwerke vermutlich komplett ersetzen. Sonst, naja, sonst wäre man schlicht verhungert, oder?
Absolut. Diese neu geschaffene Familie war das einzige verbleibende Auffangnetz. Und das führt uns direkt zum zweiten Begriff, der Philoxenia, der Gastfreundschaft. In unserer heutigen Kultur bedeutet Gastfreundschaft ja oft, dass man Freunde zum Abendessen einlädt oder mal das Gästezimmer anbietet. In der Antike und speziell für diese marginalisierte Gruppe war Gastfreundschaft wirklich eine Frage von Leben und Tod für die gesamte Bewegung.
Weil es keine Kirchen gab.
Ganz genau. Es gab keine Kirchengebäude. Das Überleben der Gottesdienste hing völlig davon ab, dass Individuen ihre privaten Häuser für die Hausgemeinden öffneten.
Und das bedeutete ja unweigerlich, sich ein massives Zielkreuz auf den Rücken zu malen.
Oh ja, definitiv.
Wenn du dein Haus öffnest, outest du dich und deinen gesamten Haushalt öffentlich als Unterstützer dieser verhassten Randgruppe. Und dazu kommen dann noch die ganzen reisenden Lehrer und Missionäre. Ohne ein funktionierendes Netzwerk an sicheren Häusern wäre die Ausbreitung dieser Bewegung ja völlig unmöglich gewesen.
Richtig. Das war die Infrastruktur des frühen Christentums.
Der Autor untermauert das in Kapitel 13 ja sogar mit dem Verweis auf Engel. Das ist so eine ziemlich eindeutige Anspielung auf Genesis 18 und 19, wo Abraham und Lot völlig Fremde aufnehmen, die sich dann quasi als himmlische Boten entpuppen.
Eine brillante rhetorische Strategie des Autors. Er sagt damit im Grunde, wenn du deine Tür für einen Fremden öffnest, öffnest du sie für das Göttliche. Und wir haben sogar historische Beweise dafür, dass dieses Netzwerk in der Praxis unglaublich gut funktionierte.
Echt? Aus der Zeit direkt?
Ja, Dr. De Silva bringt hier den Satiriker Lukian aus dem 2. Jahrhundert ins Spiel. Lukian war kein Christ, er war ein kritischer, extrem zynischer Beobachter von außen.
Okay, das ist spannend. Was schreibt er?
Er schreibt eine sehr detaillierte Geschichte über einen Betrüger namens Peregrinus. Dieser Typ war ein Opportunist, der sich der christlichen Gemeinde anschloss und es durch provokantes Verhalten irgendwie schaffte, im Gefängnis zu landen.
Und hier wird's wirklich interessant. Lukian beschreibt nämlich aus dieser völlig externen, geradezu spöttischen Perspektive, wie extrem diese Christen füreinander da waren.
Ja, er konnte es selbst kaum fassen.
Peregrinus sitzt also im Gefängnis. Und was passiert? Die Christen opfern sich völlig auf. Sie bestechen Wärter, sie bringen ihm Essen, sie versorgen ihn mit allem, was er braucht. Als wäre er ihr eigener Bruder. Obwohl er eigentlich, wie wir heute wissen, ein Hochstapler war, der sie nur ausgenutzt hat.
Genau. Die Solidarität war blind für seinen Betrug, weil das Prinzip für sie so heilig war.
Das erinnert mich total an moderne Crowdfunding-Kampagnen für Menschen in Not. Oder noch passender an das Konzept der Chosen Family, also der gewählten Familie. Das sehen wir heute ja ganz stark in queeren oder anderen marginalisierten Gruppen. Wenn sie von der biologischen Familie oder der Mehrheitsgesellschaft verstoßen werden, bilden sie eigene familiäre Strukturen, die oft verlässlicher sind als Blutsbande.
Das ist ein sehr treffender Vergleich, ja.
Aber ich muss ja mal die Motivation dahinter hinterfragen, also als Pushback. War diese extreme Bruderliebe am Ende vielleicht gar kein so hohes moralisches Ideal, wie es oft gepredigt wird?
Wie meinst du das?
Naja, war es nicht schlichtweg die einzige Überlebensstrategie? Eine Art antike, spirituelle Lebensversicherung gegen eine Gesellschaft, die sie hasste? Nach dem Motto, wenn ich niemanden anderen mehr habe, muss ich mich an die klammern, die mit mir im selben sinkenden Boot sitzen.
Aus einer rein soziologischen Perspektive ist das eine sehr legitime Beobachtung. Wenn die Gesellschaft dich ausstößt, musst du ein paralleles Auffangnetz bauen, sonst gehst du physisch unter.
Eben.
Aber, und das ist das Faszinierende an diesem antiken Dokument, die Überlebensstrategie hielt dem massiven Druck nur deshalb stand, weil sie eben nicht nur zweckmäßig war. Sie war für die Gläubigen zutiefst theologisch begründet. Selbst dieser Zyniker Lukian bemerkt das in seinem Spott.
Was genau hat er dazu geschrieben?
Er schreibt in seinen Aufzeichnungen, ich zitiere frei, ihr erster Gesetzgeber hat sie davon überzeugt, dass sie alle Brüder und Schwestern sind. Lukian hält das für naiv, aber er dokumentiert damit unfreiwillig, dass sie es wirklich aus tiefstem Herzen glaubten. Die Strategie funktionierte, weil das moralische Ideal unerschütterlich in ihrer Identität verankert war.
Verstehe. Man wusste also, wenn mir die römische Gesellschaft alles nimmt, lässt diese neue, geistliche Familie mich nicht im Stich.
Genau. Das war der Kitt, der alles zusammenhielt.
Wenn aber diese radikale Liebe zu den Geschwistern die einzige Überlebensgarantie war, dann war im Umkehrschluss jede Art von falscher Liebe extrem tödlich für den Zusammenhalt, oder?
Absolut. Das war das größte interne Risiko.
Wenn diese auserwählte Familie ihre einzige Rettungsleine war, dann war jeder Riss im Vertrauen nicht nur ein moralisches Versagen, sondern, naja, wörtlich ein Todesurteil für die Gruppe?
Das ist genau der Punkt.
Das erklärt auch, warum der Autor in seinem Brief plötzlich so aggressiv den Fokus auf zwei spezifische Dinge lenkt. Untreue in der Ehe und die Liebe zum Geld. Eheleute bilden ja die Mikrozelle dieser ohnehin fragilen Gemeinschaft. Ein Ehebruch würde dieses kleinste Unterstützungsnetzwerk zerreißen. Aber die Warnung vor der Liebe zum Geld, diese Aphilagoros, das wirft bei mir echt Fragen auf.
Inwiefern?
Warum ausgerechnet Geld? War Gier in der Antike ein so viel größeres Problem in den Gemeinden oder steckt da eine systematische Unterdrückungsstrategie Roms dahinter?
Da steckt absolute staatliche Systematik dahinter. Wir neigen heute dazu, biblische Warnungen vor Geldliebe so als rein spirituelle Appelle für Bescheidenheit zu lesen.
Ja, so nach dem Motto, sei kein Materialist.
Genau. Aber im Kontext der frühen Christen und des Römischen Reiches war das hochpolitisch. Dr. De Silva nennt das, was die römische Gesellschaft da tat, Deviancy Control Techniques. Also Techniken zur Kontrolle von abweichendem Verhalten.
Okay, wie sah das konkret aus?
Wie hat das Imperium eine Gruppe diszipliniert, die nicht an die Staatsgüter glaubte? Sie haben sie ja nicht sofort alle in die Arena geworfen, wie Hollywood uns das manchmal zeigt. Sie begannen stattdessen mit dem wirtschaftlichen Ruin.
Sie haben sie also quasi aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben herausgestrichen, noch bevor es zu massiver physischer Gewalt kam.
Völlig richtig. Du wurdest zum Beispiel aus den Handelsgilden ausgeschlossen, was einem Berufsverbot gleichkam. Du konntest deine Waren nicht mehr auf dem Marktplatz verkaufen. Und oft reichte ein wütender Mob, der dein Haus stürmte und dann Besitz plünderte.
Und die Polizei oder Wachen haben zugesehen?
Die lokalen Behörden schauten ganz bewusst weg. Der Hebräerbrief erinnert die Adressaten in Kapitel 10 sogar ausdrücklich daran. Er sagt, ihr habt den Raub eures Eigentums erlitten. Wer in so einer Situation sein Geld oder seinen Status liebt, der wird beim ersten Anzeichen einer solchen Bedrohung sofort einknicken.
Verstehe.
Die Liebe zum Geld war im Grunde der Hebel, mit dem die Gesellschaft dich zwingen konnte, deine Brüder und Schwestern zu verraten, um deine eigene Haut zu retten.
Okay. Lass uns da mal tiefer in diesen Gedanken eintauchen. Es ist natürlich unfassbar leicht für einen Prediger oder Autor, aus der sicheren Ferne zu schreiben, hey Leute, hängt euer Herz nicht an Reichtümer. Besonders, wenn das Eigentum der Gemeinde ohnehin gerade vom Staat konfisziert oder verbrannt wird.
Ja.
Macht der Autor hier nicht einfach aus der bitteren, unabänderlichen Not eine theologische Tugend, so nach dem Motto, du hast dein Haus verloren, gut so, das ist spirituell wertvoll, du warst ohnehin zu materialistisch?
Das ist ein starker Einwand. Wenn man den Text oberflächlich liest, könnte man das wirklich denken. Aber wenn wir das mit dem Gesamtbild verbinden, sehen wir, dass der Autor viel tiefer gräbt. Er propagiert keine bloße Askese.
Kein Verzicht um des Verzichtes Willens.
Genau. Stattdessen kontrastiert er diese permanente materielle Unsicherheit mit einem uralten Versprechen aus 5. Mose. Da heißt es, ich will dich nicht verlassen noch versäumen.
Ah, okay.
Das Kernproblem der Antike und vielleicht ja auch unserer modernen Zeit ist diese ständige Suche nach Beständigkeit in Krisenzeiten. Dr. De Silva zitiert in diesem Zusammenhang den griechischen Philosophen Dio Chrysostomos.
Was sagt er dazu?
Der hat wunderbar auf den Punkt gebracht, wie zutiefst wankelmütig Menschen sind. Er beklagte, dass man bei niemandem sicher sein kann, ob er dir morgen noch loyal gegenübersteht. Es gab schlichtweg keine verlässliche Konstante in menschlichen Beziehungen.
Und genau an diesem Punkt der totalen menschlichen Unsicherheit setzt der Autor dann seinen wohl berühmtesten Vers als Gegenentwurf ein. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit.
Exakt. Und genau diese Konstante war das Einzige, was ihnen niemand, kein Kaiser, kein wütender Mob stehlen konnte. Die wahre Sicherheit liegt eben nicht in der prall gefüllten Schatztruhe.
Die der Staat die Ehe jederzeit wegnehmen kann.
Richtig. Sie liegt in der absoluten Verlässlichkeit dieses ewigen Begleiters. Wenn alles um dich herum in sich zusammenfällt, dein bürgerlicher Ruf, dein Vermögen, dann bleibt dir nur dieser eine feste Anker. Und wenn du das tief verstanden hast, dann bist du unkontrollierbar.
Krass. Die Mehrheitsgesellschaft verliert ihre Macht über dich, weil ihre Drohungen bei dir komplett ins Leere laufen.
Das ist wirklich ein faszinierender Gedanke. Freiheit durch den Verlust von allem, womit man erpresst werden könnte.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Aber diese totale Verlässlichkeit Jesu findet man laut dem Text interessanterweise nicht an den sicheren, etablierten Orten der Gesellschaft. Also nicht in den Zentren der Macht.
Nein, ganz im Gegenteil.
Wer nach dieser Stabilität sucht, muss an die Ränder gehen. Der Autor nutzt hier eine ziemlich dichte Metaphorik aus dem Alten Testament, speziell rund um den Versöhnungstag aus Levitikus 16. Was genau hat es mit diesem Konzept vom Lager auf sich? Das musst du uns kurz erklären.
Gern. Wir müssen uns dafür das Ritual des Yom Kippur, also des Versöhnungstages, vor Augen führen. An diesem Tag wurden die Kadaver der Opfertiere nicht, wie sonst üblich, von den Priestern im Tempel gegessen,
sondern
sie wurden komplett verbrannt, und zwar ganz spezifisch außerhalb des Lagers. Das Lager steht hier metaphorisch für das Zentrum der Gesellschaft, für den Ort, wo die etablierte Religion, die Sicherheit, der Status und die Macht zu finden sind.
Okay, das Lager ist also das gesellschaftliche Zentrum?
Genau. Und der Autor des Hebräerbriefs zieht nun eine geniale theologische Parallele. Er erinnert seine Leser daran, dass Jesus ebenfalls außerhalb des Tores gekreuzigt wurde.
Stimmt, Golgatha lag ja vor den Stadtmauern Jerusalems.
Richtig. Und daraus leitet er die radikalste Forderung des ganzen Briefes ab. Er sagt, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen.
Das ist doch ein unfassbares Paradoxon.
Total.
Der Ort außerhalb des Lagers ist ja in der antiken Gedankenwelt eigentlich der absolute Ort der Unreinheit. Da befanden sich die Aussätzigen, die Ausgestoßenen, da wurden die Verbrecher hingerichtet. Alles, was die Gesellschaft nicht sehen wollte, wurde vor die Tore geschafft. Und trotzdem sagt dieser Text, genau da müsst ihr hin. Da ist das wahre Zentrum.
Das ist der intellektuelle Geniestreich dieses Predigers. Er greift auf eine noch ältere Tradition aus Exodus 33 zurück. Als das Volk Israel in der Wüste war, schlägt Moses sein Zelt der Begegnung auf. Und zwar bewusst außerhalb des Lagers, weit weg vom Trubel.
Wer Gott suchen wollte, musste also raus.
Genau. Er musste das etablierte Zentrum hinter sich lassen. Der Autor sagt also, der Ort der totalen sozialen Marginalisierung, der Ort der Schande, ist paradoxerweise exakt der Ort der wahren heiligen Gegenwart Gottes. Und er garniert das noch mit einem brillanten Wortspiel im Griechischen.
Das musst du erzählen.
Er schreibt, wir haben hier keine bleibende Stadt, eine Menuhisan-Stadt, sondern wir suchen die zukünftige, die Melusan-Stadt.
Menuhisan und Melusan, ziemlich clever.
Sehr clever. Und er bringt Esau als das ultimative Negativbeispiel für jemanden, der diese Perspektive verloren.
Ah, der Typ mit dem Linsengerecht.
Genau der. Esau opferte seine riesige zukünftige Bestimmung für eine kurzfristige Befriedigung im Hier und Jetzt. Für einen simplen Teller Linsen.
Weißt du, das Bild, das mir dabei immer wieder in den Kopf kommt, ist so die Dynamik in der Highschool. Das Lager, das ist dieser eine coole Tisch in der Schulkantine, da wollen alle sitzen, da ist der Status. Und die Christen werden von diesem Tisch nicht nur vertrieben, sie werden ausgelacht und müssen sich zu den Außenseitern setzen.
Ganz an den Rand, ja.
Quasi draußen im Regen am uncoolsten Tisch. Aber plötzlich realisieren sie durch diesen Brief, Moment mal, die eigentlichen VIPs sitzen hier draußen bei uns. Der vermeintlich uncoole Tisch ist das wahre Zentrum der Schule.
Das ist eine fantastische Analogie, ja.
Aber was bedeutete das für die Zuhörer damals in der Praxis? Hieß die Aufforderung, geht raus aus dem Lager? Wirklich? Physisch die Koffer zu packen? Rom oder Jerusalem zu verlassen und in die Wüste zu ziehen? Oder war das eine Metapher für den totalen sozialen Boykott?
Es war ganz eindeutig als Metapher gemeint, aber eben eine mit extrem schmerzhaften, realen Konsequenzen im Alltag.
Also nicht als Einsiedlerleben?
Nein. Es bedeutete vielmehr, die eigene komfortable Position innerhalb der etablierten Strukturen freiwillig und endgültig aufzugeben. Es hieß, den Ausschluss aus den Gilden, den Verlust von Ehre, nicht nur zähneknirschend zu ertragen, sondern dies fast schon als Ehrenabzeichen zu tragen.
Sie haben den Boykott quasi umarmt.
Genau. Und sie konnten diesen Druck aushalten, weil sie verstanden hatten, dass die Zugehörigkeit zu dieser zukünftigen Stadt jeden irdischen Preis wert war.
Das wirft allerdings ein gewaltiges praktisches Problem auf.
Welches?
Naja, wenn du dich nun freiwillig außerhalb dieses Lagers positionierst, komplett von der Gesellschaft verstoßen, ohne Zugang zu den Tempeln oder Priestern,
Wie praktizierst du dann überhaupt noch deine Religion? Wenn man ohne Tempel draußen steht, wie opfert man Gott dann eigentlich? Der Text spricht hier von einer regelrechten Revolution des gesamten Opferkults, oder?
Eine weitreichende theologische Revolution, in der Tat. Der Text argumentiert radikal, dass die Christen nun einen eigenen, spirituellen Altar hatten, von dem die etablierten Priester des irdischen Tempels gar keine Berechtigung hatten zu essen.
Okay.
Es geht hier um die völlige Überlegenheit der göttlichen Gnade gegenüber den starren Essensvorschriften.
Aber der wirklich bahnbrechende Teil in Dr. De Silvas Analyse ist, wie der Akt des Opferns komplett neu definiert wird.
Weg von den Tieren, ja. Statt blutiger Tieropfer fordert der Autor das Opfer des Lobes, was er poetisch als die Frucht der Lippen beschreibt. Und noch viel wichtiger in diesem Überlebensratgeber, das Opfer besteht ab sofort darin, Gutes zu tun und seinen materiellen Besitz mit anderen zu teilen.
Wobei man da fairerweise sagen muss, dass das keine komplett neue Erfindung des Hebräerbriefs war. Dr. De Silva weist ja darauf hin, dass diese Idee schon im Alten Testament stark angelegt war.
Ganz genau. Er zieht hier brillante historische Verbindungen. Wenn wir alte Texte wie Psalm 50 lesen oder Amos und Jesaja, dann sehen wir, dass Gott dort schon längst soziale Gerechtigkeit und Fürsorge weit über das rituelle Schlachten von Tieren stellte.
Ein Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, brauchte schlichtweg kein gebratenes Fleisch, richtig?
Genau das. Dennoch stand die antike Welt vor einem Dilemma. Das Prinzip der Reziprozität, also des zwingenden Ausgleichs von empfangenen Wohltaten, war in der Antike absolut essentiell für das gesellschaftliche Funktionieren.
Also das Prinzip von Geben und Nehmen.
Ja, und die drängende Frage war also, wie zahle ich einem allmächtigen Gott, der bereits alles besitzt und nichts braucht, seine grenzenlose Gnade angemessen zurück?
Und die Antwort darauf findet sich laut der Analyse unter anderem in der Logik von Matthäus 25, oder? Was ihr den Geringsten tut, das habt ihr mir getan.
Exakt.
Man nimmt die Großzügigkeit Gottes und leitet sie gewissermaßen horizontal an die bedürftigen Mitchristen weiter. Aber hier muss ich die theologische Perspektive kritisch hinterfragen. Da schrillen bei vielen von uns, die jetzt zuhören, doch sofort die Alarmglocken in Richtung Werkgerechtigkeit.
Oh, absolut verständlich.
Durch angestrengte gute Taten selbst verdienen zu wollen, Gutes tun als Weg, um Gott etwas zurückzuzahlen. Das klingt für moderne Ohren nach einem sehr transaktionalen Deal, nach einem Kurhandel mit dem Himmel, weißt du?
Das ist ein extrem wichtiger Einwand. Und Dr. De Silva glättet diese Spannung mit einer wunderschönen, tiefergehenden Metapher. Er nennt es den Tanz des christlichen Lebens.
Okay, der Tanz. Wie funktioniert der?
Es geht in diesem System absolut nicht darum, sich die Gnade Gottes erst verdienen zu müssen. Die Gnade ist immer der Startpunkt. Gott macht den allerersten Schritt, völlig bedingungslos. Aber um dieses Konzept zu begreifen, müssen wir kurz in die antike Kultur der sogenannten Patronage eintauchen.
Patronage? Das komplexe System von Klienten und mächtigen Schutzherren im antiken Rom?
Genau dieses System. Die gesamte römische Gesellschaft basierte auf diesem Netzwerk. Ein mächtiger Patron gab einem ärmeren Klienten ein Geschenk, Schutz oder Ressourcen. Dieses Geschenk war aber niemals anonymes, bedingungsloses Almosen, wie wir es heute kennen.
Sondern?
Es eröffnete eine lebenslange, bindende Beziehung. Der Klient war nun verpflichtet, dem Patron mit Loyalität, Lob und Dienstbarkeit zu antworten. Diese kulturelle DNA durchdringt das gesamte Neue Testament. Die frühen Christen haben dieses System einfach auf Gott übertragen.
Gott ist also der ultimative Patron.
Genau. Gute Werke, Gastfreundschaft, das Teilen von Geld, das alles ist der notwendige organische Kreislauf der Dankbarkeit innerhalb dieser Beziehung. Es ist keine Währung, mit der man Gott besticht, sondern die einzig angemessene soziale Reaktion auf ein unfassbares Geschenk.
Aber Moment, selbst ein Tanz impliziert ja, dass ich die richtigen Schritte in der exakt richtigen Reihenfolge machen muss, damit die Musik weitergeht. Wenn ich auf die Füße trete oder stehen bleibe, ist der Tanz vorbei und ich fliege von der Tanzfläche. Da steckt doch immer noch ein Leistungsdruck dahinter.
Der Tanz ist hier eine Metapher für die Beziehungsdynamik, nicht für eine fehlerfreie Performance.
Okay.
Wenn du von Gott diese unermessliche Gnade empfängst, sie aber egoistisch hortest und nicht in Liebe an deine Mitmenschen weitergibst, dann brichst du diesen Kreislauf. Du verweigerst die Antwort auf das Geschenk und damit zerstörst du, wie De Silva es treffend formuliert, die Schönheit und den eigentlichen Sinn dieses Tanzes. Du hörst auf, Teil des Rhythmus zu sein.
Ah, das macht Sinn. Deshalb ist die Solidarität keine Werkgerechtigkeit, um sich den Himmel zu erarbeiten, sondern das sichtbare Beweisstück, dass man die Gnade Gottes überhaupt verstanden hat.
Genau auf den Punkt gebracht.
Dieser komplexe Tanz des Überlebens brauchte aber offensichtlich Führung vor Ort, oder? Und das ständige Bewusstsein, auf dieser dunklen gesellschaftlichen Tanzfläche nicht völlig allein zu sein. Denn gegen Ende wird diese sehr tiefe Argumentation in der Quelle plötzlich extrem menschlich und greifbar.
Ja, der Text ändert da fast seinen ganzen Tonfall.
Wir bekommen einen ungefilterten Blick auf das echte Netzwerk dieser frühen Bewegung.
Der Autor widmet sich explizit der Leiterschaft. Er fordert die Gruppe auf, sich an ihre verstorbenen Gründer zu erinnern. Und interessanterweise benutzt er im Griechischen das Wort Eckbasis für deren Ende.
Eckbasis? Was bedeutet das konkret?
Das ist ein Euphemismus für den Tod, der in diesem Kontext sehr wahrscheinlich auf ein gewaltsames Martyrium hindeutet. Also eine Hinrichtung durch den Staat. Und im gleichen Atemzug bittet er um Respekt gegenüber den aktuellen Leitern.
Aber nicht wie ein Diktator, oder?
Nein, überhaupt nicht. Er argumentiert sehr pastoral. Diese Leiter wachen über die Seelen der Gemeinde und verlieren dabei angesichts der ständigen Verfolgung buchstäblich ihren Schlaf. Er schreibt, es wäre für niemanden profitabel, wenn sie diese lebensgefährliche Arbeit auch noch mit Seufzen und Stöhnen über ihre eigene widerspenstige Gemeinde tun müssten.
Dann folgt dieser große feierliche Segen. Gott wird als der große Hirte der Schafe angerufen. Eine Anspielung auf Psalm 23 und Jesaja. Das Ganze ist sehr würdevoll. Und dann im allerletzten Moment kippt die theologische Stimmung komplett. Und wir kriegen quasi die neuesten Breaking News aus dem antiken Buschfunk geliefert.
Ja, dieser abrupte Wechsel ist herrlich.
Da steht plötzlich: Timotheus, der bekannte Gefährte von Paulus, wurde aus dem Gefängnis entlassen. Und der Autor plant, demnächst persönlich vorbeizukommen. Es ist faszinierend, wie unfassbar menschlich das auf diesen letzten Zentimetern Pergament wird. Man spürt förmlich die nackte Erleichterung. Timotheus ist Frau, er hat überlebt. Das erdet diese ganze hochtrabende Metaphorik plötzlich in einem echten chaotischen Netzwerk von Menschen.
Das ist wirklich der Moment, in dem der Text anfängt zu atmen. Und dann fügt der Autor noch diesen unscheinbaren Gruß an. Die aus Italien grüßen euch.
Was verrät uns das?
Dr. De Silva nutzt hier seine historische Detektivarbeit. Sehr wahrscheinlich bedeutet dieser kleine Satz, dass diese Predigt, dieser Ratgeber, in Italien, vermutlich direkt in Rom, verfasst wurde. Von jemandem, der von exilierten Christen umgeben war und an eine gefährdete Gemeinde irgendwo anders im Reich geschickt wurde.
Diese Grüße waren also mehr als nur höfliche Floskeln.
Oh ja, sie hatten eine immense psychologische Funktion für die Überlebensstrategie. Sie erinnerten diese isolierten, verängstigten Christen daran, ihr seid nicht allein. Ihr seid keine kleine Sekte am Rand, die morgen vergessen ist. Ihr seid Teil einer riesigen globalen Bewegung. Sogar im fernen Italien gibt es Geschwister, die an euch denken.
Wahnsinn. Wenn wir all diese Erkenntnisse jetzt zusammennehmen, was bedeutet das für dich, der uns gerade zuhört? Wir haben die antike Welt jetzt durchleuchtet, aber holen wir das mal ins Hier und Jetzt. Zwei Dinge aus Dr. De Silvas Analyse stechen für unsere moderne Lebenswelt echt extrem hervor.
Mhm.
Erstens, die ständige Herausforderung durch den Kapitalismus. Der Text fordert radikal auf, zu lernen, wann man genug hat. Nur wer nicht pausenlos dem Meer, dem nächsten Auto hinterherjagt, kann überhaupt die Ressourcen freimachen, um so ein soziales Auffangnetz für andere zu knüpfen. Und zweitens, der Blick über den Tellerrand. Die ungemütliche Aufforderung, weltweit verfolgte Menschen so zu behandeln, als steckte man buchstäblich in ihrer eigenen Haut.
Und das wirft eine wichtige Frage auf, wenn wir über die Verfassung unserer modernen Gesellschaft nachdenken. Der gesamte Durchhaltewille dieser antiken Gemeinde basierte auf einem scharfen Kontrast.
Welchem? Genau.
Sie akzeptierten die völlig fehlende Sicherheit im Jetzt nur deshalb, weil sie die feste Erwartung einer zukünftigen, ewigen Stadt hatten. Das war ihr Anker. Was passiert aber eigentlich mit der Resilienz unserer heutigen Gesellschaften, wenn wir keinen gemeinsamen Glauben an eine solche zukünftige Stadt mehr haben und stattdessen all unsere Hoffnungen und Ängste ausschließlich in dieses flüchtige, irdische Lager projizieren?
Macht uns diese absolute Fixierung auf die Gegenwart am Ende unfähig, globale Krisen oder Entbehrungen überhaupt noch gemeinsam als solidarische Gemeinschaft durchzustehen? Ein schwerer, aber extrem wichtiger Gedanke, den wir an dieser Stelle einfach mal so stehen lassen. Eine offene Frage, die dieser 2000 Jahre alte Überlebensratgeber direkt in unsere moderne Zeit wirft. Denk da mal drüber nach, wenn du heute durch dein eigenes Lager gehst. Nimm diesen Gedanken mit in deinen Tag. Danke, dass du uns auf dieser Erkundungsreise begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.